Nächste Frage. Den Vers hat man, glaube ich, schon öfters mal. Deswegen denke ich, dass wir wahrscheinlich gar nicht reinschauen müssen, sondern wahrscheinlich könnt ihr mir alle sofort die Lösung sagen. Matthäus 16, Vers 24. Was hat Jesus gefordert, wenn jemand sein Jünger sein möchte? Ganz genau, sich selbst zu verleugnen und sein Kreuz auf sich zu nehmen. Lesen wir eben auch im Bibelvers in Kapitel 16, Vers 24 vom Matthäus-Evangelium. Da sagt Jesus, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Weiter, was soll man tun, nachdem man an Jesus glaubt? Hinten dran ist noch eine Bibelstelle, Apostelgeschichte 2, Verse 38 und 41. Da steht es drin, aber ich bin sicher, ihr wisst es auch, ohne dass wir die Bibelstelle nachschlagen. Genau, sich taufen lassen. Das sehen wir. Also in dem Moment, wo Menschen gläubig geworden sind, haben sie sich taufen lassen. Es sind in der Apostelgeschichte noch viel mehr Bibelstellen, wo es um Taufe geht. Also bestimmt noch 7 oder 8 weitere, wo man sieht, dass sich Menschen haben taufen lassen. Also es hängt untrennbar zusammen. Die nächste Frage, zu welcher Gruppe sollen Nachfolger Jesu gehören? Die Gemeinde ist die Gruppe. Und hier wollen wir den Vers jetzt ausnahmsweise mal lesen, Hebräer 10, Vers 24 und 25, weil das ein Vers ist, der mir persönlich sehr wichtig ist. Und ich denke, der sollte eigentlich eingebrannt sein in den Kopf von jedem Christen. Also jeder sollte wirklich diesen Vers kennen. Hebräer 10, Verse 24 und 25. Also, warum finde ich den Vers so wichtig? Es heißt hier, lasst uns nicht unsere Versammlungen verlassen, wie einige zu tun pflegen, haben schon damals einige zu tun gepflegt, ist heute selbstverständlich nicht anders. Und ich glaube, das ist bei vielen ein schleichender Prozess. Viele Leute gehen nicht unbedingt von heute auf morgen aus der Gemeinde raus, sondern sie schlafen mal sonntags aus, ausnahmsweise, und das machen sie dann irgendwann einmal im Monat, und daraus werden dann zweimal im Monat und dreimal im Monat, und irgendwann sind wir bei viermal oder im Zweifel fünfmal im Monat, und dann hat jemand die Versammlungen verlassen. Ja, und das ist natürlich fürs Glaubensleben in der Regel verheerend, wenn jemand nicht mehr unter den Geschwistern ist, nicht mehr unter Gläubigen, weil es ja heißt, wir sollen uns hier gegenseitig ermahnen und anreizen zu guten Werken, sondern ja, das geht dann oft verloren für Einzelpersonen. Gut, nächste Frage. Nenne zwei ganz wesentliche Aktivitäten, die Jünger Jesu täglich üben sollen. Bibellese und Gebet, ganz genau. Das ist das Fundament in der Bibel. Die Bibel ist Gottes Wort und Gott hat gesprochen. Jedes Wort der Bibel ist ein Wort von Gott. Das heißt, da kann er zu uns sprechen durch seine Worte, und im Gebet können wir auch noch besonders auf ihn hören und ihm sagen, was uns bewegt, und ihn bitten, und er hat auch versprochen, dass er kein Gebet überhört. Also von daher für uns selbstverständlich, wenn wir geistlich wachsen wollen und wenn man nah an Gott dranbleiben möchte, dann ist Bibellesen und Beten unabdingbar, also es gibt keine Alternative. Die nächste Frage: Was ist unsere Aufgabe, da wir durch Gottes Gnade gerettet wurden? Gott hat uns gerettet, und dadurch, weil wir gerettet wurden aus Gnade, gibt es sofort jetzt für uns einen Auftrag. Genau, wir geben das Evangelium an andere Menschen weiter. Wann soll ein Christ das Evangelium weitergeben? Wie lange muss er Christ sein, bis er das Evangelium weitergeben darf? Sofort, ganz genau. Also haben wir auch schon in mehreren Bibelstellen gesehen. Manche werden Jünger und ein paar Stunden später bringen sie bereits den nächsten Jünger an. Also sofort wird das Evangelium, soll es weitergegeben werden. Nächste Frage, eine, wie ich finde, hochaktuelle Frage, die betrifft eigentlich jeden, hoffentlich zumindest. Wenn Menschen uns bezüglich unseres Glaubens herausfordern, was sollen wir dann tun? Und da wollen wir uns die erste Bibelstelle mal anschauen, weil ich denke, die sollte man auch im Kopf haben. 1. Petrus 3, Verse 15 bis 16. Ich denke, ein Vers, den jeder im Kopf haben sollte, und vor allem dann auch, wenn es dazu kommt, dann auch im Herzen haben sollte. Seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann. der von euch Rechenschaft verlangt über die Hoffnung, die in uns ist. So soll es sein. Also wenn uns jemand herausfordert und in welcher Form das dann auch immer sein mag, da sollen wir mutig sein und bereit sein, dass wir ja, Rechenschaft geben über diese Hoffnung, die wir haben dürfen als Christen. Genau. Also wir sollen unseren Glauben erklären, wir sollen unseren Glauben auch verteidigen. Das ist, denke ich, ganz klar. Nächste Frage. Wie kann ein Jünger Jesu weiter im Glauben wachsen? Was fällt euch da ein? Es gibt natürlich mehrere Sachen. Wo kann man wachsen? Wie kann man wachsen? Okay, indem man das Wort noch besser kennenlernt. Ganz genau richtig. Wo kann ich das Wort besser kennenlernen? In der Bibelstunde, genau. Indem man gehorsam Gottes Worte tut. Denkt noch banaler als die Bibelstunde, das wo dann wirklich die allermeisten da sind. Der Gottesdienst selber. Genau. Wie kann man noch weiter wachsen? Also jetzt die Teilnahme am Gottesdienst oder der Bibelstunde, die entbindet dich jetzt, sage ich mal, nicht von der Verpflichtung, dass du selber noch die Bibel liest, weil letztlich du musst selber lesen. Du kannst dich ja nicht immer nur darauf verlassen, was andere sagen, sondern wir sollen ja auch das prüfen, was andere sagen. Und prüfen können wir es natürlich nur, wenn wir auch wissen, was in der Bibel steht. Und wirklich wissen können wir es halt nur, wenn wir sie selber von vorne bis hinten auch lesen und nicht immer nur Teile sehen, die wie es im Gottesdienst ist, sondern wer die ganze Bibel kennen will, muss sie eigenständig lesen. Ich denke, man kann auch noch wachsen, indem man einfach von anderen Christen lernt. Also das ist eigentlich ein ganz natürlicher Teil des Glaubenswachstums. Wie du sagst, im Grunde der Dienst für den Herrn hilft uns auch im Wachstum. Zum Beispiel, wenn wir mit anderen Menschen reden, weil da wird es immer mal wieder passieren, dass dann Fragen kommen, über die wir selber noch nie nachgedacht haben und wo uns vielleicht auch gerade die Antwort nicht unbedingt parat ist. Und dadurch müssen wir dann natürlich über das nachdenken und versuchen, Antworten zu finden. Und das wird uns auch wachsen lassen, weil wenn wir die Antwort bisher nicht kennen, dann ist da ja offensichtlich noch Wachstumsbedarf da, weil wir es eben nicht wussten bisher. Genau, also das lernt man auch sehr gut im Dienst, ob in der Gemeinde, indem man da selber was macht oder vielleicht auch so beim Büchertisch zum Beispiel, wo du dann oft wirklich vielleicht Leute vor dir hast, die noch nie eine Bibel in der Hand hatten. Warum kommen Jünger Jesu zum Gottesdienst? Um Gott anzubeten, jawohl. Damit sie Gottes Wort hören, damit sie hören, was Gott ihnen zu sagen hat, genau, jawohl. Und Gemeinschaft mit anderen Christen, genau, damit sie sich im Glauben ermutigen. Die drei Sachen habe ich hier auch mal stehen. Gibt vielleicht auch noch das ein oder andere mehr, was da drunter fällt. Aber warum kommen wir in den Gottesdienst, um Jesus Christus anzubeten, um sein Wort zu hören und damit wir auch uns gegenseitig ermutigen mit anderen Geschwistern und damit im Glauben vorankommen. Ja, was sollen die Jünger erwarten, was sehr unangenehm ist? Steht in Lukas 9, Verse 23 und 26, bis 26, aber ihr wisst, Verfolgung, genau. Passt auch schon ein bisschen zu dem Punkt, den wir unter C hatten, wo die Bibelstelle Matthäus 26, 24 war, wenn Jesus sagt, wir sollen unser Kreuz auf uns nehmen, dann kann Verfolgung ein Teil davon sein. Die nächste Frage wieder, was soll jeder Jünger Jesu erwarten, was wunderbar ist? Und da wollen wir die Bibelstelle aufschlagen, weil ihr seht, es ist gleich dreimal mindestens in dem Kapitel, ich glaube sogar noch öfter. Wir lesen es deswegen, weil, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so die letzten Kapitel von der Offenbarung, das sind die, also die lese ich mir einfach so öfters mal durch, auch wenn die nicht in der Bibel lese sind, sondern die lese ich einfach manchmal für mich persönlich zur Ermutigung einzelne Teile davon, weil da im Grunde steht, was in der Zukunft sein wird. Und ja, also mir tut es immer sehr gut, wenn ich da die letzten paar Kapitel der Bibel lese. Lesen wir mal den Vers in Offenbarung 22, die Verse 7, 12 und 20. Also in dem Kapitel geht es eigentlich im Wesentlichen um die Wiederkunft oder in dem Abschnitt. Also wir sehen jetzt allein in den drei Versen innerhalb von kürzester Zeit, sagt Jesus dreimal, ich komme bald, ich komme wieder, ich komme. Also ist auch nicht so, dass man sagen kann, das hätten die Christen missverstanden, weil irgendein Vers missverständlich ist, sondern allein hier sagt er, ich komme, ich komme, ich komme. Und der Johannes sagt auch, ja, komm, komm jetzt bald. Wir sind es auch schon am Anfang der Offenbarung, Kapitel 3 bei den Sendschreiben, da sagt der Herr Jesus zum Beispiel auch, bereitet euch vor, weil ich komme bald. Also, darauf sollen wir warten. Die Wiederkunft ist irgendwie was, wo ich den Eindruck habe, dass das in vielen Gemeinden nicht so präsent ist, diese Hoffnung. Also, dass da das damit kaum gerechnet wird. Also ich glaube, viele, sie wissen schon, der Herr wird kommen, aber sie denken, naja, aber nicht heute und morgen auch nicht und nächste Woche auch nicht. Also so kommt mir das vor. Also bei vielen ist so diese, habe ich den Eindruck, dass diese wirkliche Hoffnung, dass man sagt, ja, er kommt bald, bald kann es soweit sein, dass das nicht so stark ausgeprägt ist. Und das ist eigentlich sehr schade, weil im Grunde ist das ja der Zeitpunkt, auf den die ganze Menschheitsgeschichte letztlich hin abzielt. Seit dem Sündenfall gibt es eigentlich nur ein Ziel, auf was es hin abzielt, nämlich auf den Moment, wo er dann wiederkommt. Also 1. Johannes 2, Verse 28 bis 3, Vers 3.
Genau, okay, vielen Dank.
So viel dann dazu. Also wir haben es jetzt alle verstanden. Wir sollen die Wiederkunft erwarten und wir sollen sie mit Freuden erwarten.
Und wir werden einen leiden, wenn wir das ständig vor uns haben.
Ja, ich denke, man sieht sehr klar, die ersten Christen hatten eigentlich eine ganz nahe Wiederkunftserwartung und haben dadurch ganz anders gelebt, wie alle Generationen im Anschluss, die diese nahe Erwartung in der Form nicht mehr hatten. Also da sieht man sehr krassen Bruch von der Apostelgeschichte zur Zeit nach der Apostelgeschichte im Grunde. Einfache Frage wieder, wie bekommt ein Jünger Jesu Kraft, damit er für Jesus lebt? Steht auch in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Da spricht der Herr Jesus selber durch den Heiligen Geist. Und das ist jetzt auch ein Vers, wo ich sagen muss, das ist einer, der mir auch ganz besonders im Kopf ist, wo Jesus sagt, ihr werdet Kraft empfangen. Also genau heißt es im Vers 8, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein. Und er sagt auch eigentlich, wo werden sie die Zeugen sein? In Jerusalem, in Judäa und auf der ganzen Welt, also bis ans Ende der Welt werden seine Zeugen ausgehen. Und es ist eigentlich durchaus, wenn man darüber nachdenkt, wenn das vielleicht damals einer gesehen hätte, der das nicht glaubt, der würde sagen, oh, das ist aber eine ganz schön steile Aussage, deine Jünger sind hier im Wesentlichen in Jerusalem, vielleicht noch im Umkreis von, naja, sagen wir mal 100 Kilometer höchstens, weil es wären dann die Grenzen von Israel auch schon gewesen. Und wenn da dann einer vollmundig verkündet und sagt, meine Botschaft wird ausgehen, bis an alle Enden der Erde und auf der ganzen Welt werden Leute das sagen, dann ist das eigentlich sehr vermessen, wenn es Menschenworte wären. Aber ich denke, heute sehen wir es. Es gibt kein Land, in dem es keine Christen gibt. Es gibt kein Land, wo das Evangelium noch nicht hingekommen ist. Also es waren ganz wahre Worte. Mit der Kraft des Heiligen Geistes ist es an alle Enden der Erde gegangen. Und dann noch eine letzte Frage, was brauchen junge Christen, die zu der Gemeinde kommen? Was brauchen sie dann quasi in der Gemeinde, was sie da recht schnell finden sollten? Freunde, genau, also Anschluss an die Gemeinde, Beziehung mit anderen Menschen in der Gemeinde. Die Gemeinde ist nicht ein Ort, wo man zum Gottesdienst reingeht und geht danach zur Tür wieder raus, sondern die Gemeinde ist ein Ort, wo Gemeinschaft gepflegt wird, ganz genau. Gut. Also die Fragen waren leicht, oder? Ich hatte es ja versprochen, dass das für euch nicht schwierig ist. Und jetzt seid ihr dran und ich darf mich entspannt zurücklehnen. Jetzt dürft ihr die Rückseite nehmen. Jetzt wollen wir hören von euch, was ihr über die Jüngerschaft in den letzten Wochen gelernt habt, also oder in den letzten Monaten. Da gibt es jetzt auch nicht wirklich so richtig oder falsch, sondern es geht wirklich darum, was ist euch jetzt gerade im Gedächtnis, wo ihr sagt, das ist mir jetzt ganz bewusst aufgefallen, was mir vorher nicht so klar war, oder das habe ich vielleicht sogar wirklich neu gelernt und habe es vorher nicht gewusst.
Sehen wir, dass es wirklich eine Art von Jüngerschaft und baby Christen weiter, aber als vielleicht ja, Christen, die jung sind im Glauben, aber trotzdem, sie werden einen Dienst haben oder etwas und sie sind geleitet von anderen und gelehrt. Und das ist eine Art von Jüngerschaft.
Genau, also Jüngerschaft, wir denken einfach an die Jünger Jesu oft mit dem Begriff, aber wir sehen Jüngerschaft schon im Alten Testament relativ schnell. Genau, ja, das ist mir vorher auch nicht so ganz bewusst gewesen, also zwar vielleicht unterbewusst, aber so, dass ich es so bestimmt hätte sagen können, genau.
Vielleicht noch eine praktische Sache, wir haben neulich einen Gast bei uns. Die hat ja auch dann immer wieder viele Fragen aus der Bibel und sonst erklärt er ja die Fragen meistens so. Und dann hat man gesagt, dann lass uns doch die Bibel holen und lass uns das Kapitel lesen, lass uns aufschlagen. Und ja, das war etwas Praktisches, was echt gut war, weil die Bibel sagt dann eben einfach das Ganze und nicht bloß den Aspekt, den man selber weiter sagt. Das kann man auch aus dem Bibel lernen.
Mhm.
Dass man einfach die Bibel nimmt und den anderen zeigt.
Ja, ja. Das ist mir eigentlich jetzt auch klarer geworden, dass es wirklich vorteilhaft ist, dass du nicht nur jemandem sagst, das steht in der Bibel, sondern dass du die Bibel aufschlägst und sagst, da lies es selber vor, da steht es, kannst du angucken, dann prägt sich es, glaube ich, viel besser ein.
Oder wir lesen das ganze Kapitel vorher und nachher und der Zusammenhang ist besser und es geht einfach.
Ja, genau. Ja. Ja, jeder Christ hat eine Vorbildfunktion, genauso ist es. Und einmal natürlich Vorbild in der Gemeinde, ganz besonders da, und aber letztlich auch irgendwo außerhalb der Gemeinde. Wir sollen Vorbilder sein mit einem vorbildlichen Lebenswandel auch. Ja, ja, eine sehr, sehr gute Erkenntnis. Es ist wichtig, dass wir Bibelverse auswendig lernen. Ist was uns vielleicht irgendwo ein bisschen widerstrebt, weil es anstrengend ist, weil man dafür extra Zeit investieren muss, weil man es vielleicht x-mal wiederholen muss und nicht so erfolgreich oft ist. Vor allem, wenn der Vers auch noch schön schwierig ist, so ein richtig schöner Schachtelsatz, der auch kein umgangssprachliches Deutsch ist, sondern einen Satzbau hat, den kein Mensch mehr heute verwendet, dann ist es besonders schwierig, die Verse zu lernen. Und das ist dann natürlich auch oft ein bisschen abschreckend. Aber ich denke, wir profitieren wirklich davon, wenn wir Gottes Wort in uns drin haben. Also habe ich neulich eine tolle Geschichte gehört. Es war ein Mann aus China und er saß 20 Jahre lang im Gefängnis in China. Und er konnte das komplette Neue Testament auswendig. Und das ist ihm natürlich in der Zeit der Gefangenschaft, wo er keine Bibel hatte, extrem entgegengekommen. Weil wenn ich mir vorstelle, 20 Jahre lang keine Bibel zu haben, das ist eine Katastrophe. Aber dadurch, dass er das ganze Neue Testament auswendig lernen konnte, hat er Gottes Wort immer bei sich gehabt und keiner konnte ihm das wegnehmen. Und das fand ich gewaltig, wie ich das gehört habe. Da denke ich, wow, wir scheitern oft an einem Vers. Und der ganze Neue Testament auswendig, also beeindruckend, ja. Auf jeden Fall, also ich habe es oft so gemacht, also ich habe die Bibelverse auf Karteikarten geschrieben, weil die kann man sich gut einstecken irgendwie in die Hosentasche oder, also muss man halt dann manchmal irgendwann neu schreiben, wenn sie zu lange in den Hosentaschen waren, aber ist ja nicht so schlimm. Und habe sie dann zum Beispiel oft auf dem Weg zur Arbeit einfach mal geblättert oder so. Also ich habe ja nur ein paar Minuten zu Fuß, deswegen kommt man nicht so weit. Aber wenn du es immer wieder mal machst oder so, dann merkst du auch, okay, es sitzt jetzt langsam und du gehst immer mal wieder durch und auf dem Heimweg abends nochmal. Und dann merke ich auch, wenn irgendeine Karte dann mal ein paar Monate dabei war, dann denke ich mir, wenn ich die Vorderseite lese, ja, das wusstest du mal, was da steht, aber ich habe dann keine Ahnung mehr. Und deswegen finde ich, macht es besonders Sinn, dass man vielleicht so Kärtchen hat oder so, auch wirklich mal einen Karteikasten, wo man immer wieder wiederholen kann und einfach mal ein paar mitnimmt. Und mit genügend Wiederholung brennt sich es irgendwann wirklich ein in den Kopf. Also es ist eine Wiederholungssache auch, ja.
Ich möchte auch noch was sagen zur Bibelvers auswendig lernen. Ich habe früher sehr viel Bibelvers auswendig gelernt. Habe mal angefangen, das Johannesevangelium auswendig zu lernen. habe fast alles vergessen. Ich wusste damals sehr viel, aber heute weiß ich fast nichts mehr. Aber jedes Mal, wenn ich mir überlege, wo steht das, dann weiß ich genau, im Johannesevangelium Kapitel 5 hat Jesus gesagt, und Kapitel 6 geht darüber, Kapitel 8 geht darüber, Kapitel 9 geht darüber, Kapitel 10 der gute Hirte. Ja? Und alle diese Dinge, es kommt einfach wieder. Hat Jesus ja auch gesagt in seinem Wort, der Geist Gottes wird uns im richtigen Augenblick daran erinnern, dass wir das haben, was wir brauchen. Du bist im Gespräch und plötzlich kommt der Bibelvers. Und der Geist Gottes zeigt dir auch, wo es steht. Und das ist einfach das Schöne dran. Deswegen habe ich so riesen Probleme im TGZ, das immer in der Elberfelder Bibel auswendig zu lernen. Mhm. Ich gehe immer bloß auf Luther, weil früher habe ich Luther gelesen. Mhm. Und die meisten kamen wieder, das kommt wieder auch beim Auswendiglernen, dass ich die schon mal gelernt hatte. Vor kurzem habe ich so ein kleines Karteikärtchen gefunden, die ich mir selber gemacht habe auf dem Computer. Bibelvers auf der Rückseite nachher der Bibel, ja. Ausgeschnitten, zusammengeklebt. So ein ganzes Ding hier. Hm. Habe ich alles mal gelernt. Hm. Und das ist einfach ein Segen, weil man hat ganz andere Verbindungen. Vor allem die ersten 10 Kapitel vom Johannesevangelium sind mir, gehe ich da ganz anders ran. Sie sind mir viel, viel näher innerlich, vom Verständnis her. Es ist mir einfach viel näher innerlich und ich kann viel mehr damit anfangen. Das ist eine ganz schöne Angelegenheit, wenn man hat selber einen großen Segen davon. Nicht nur, dass man es wenn man anderen was sagen will, dass einem eher was einfällt, sondern es ist auch für das eigene geistliche Verständnis wichtig. Man kriegt einen ganz anderen Überblick.
Ja. Also sehe ich genauso jetzt, wenn ich denke, die Verse, die ich mal irgendwo auswendig lernen musste, die habe ich viel tiefer verstanden vom Sinn, wie jetzt vielleicht viele andere Verse. Ja. Jeff, ich glaube, du hattest das mal erzählt, aber ich muss aufpassen, was ich sage, weil es ist alles auf Band. Ich glaube, du hast mir mal erzählt, dass du mal den Römerbrief auswendig gelernt hast in Amerika, als du in irgendeiner Gemeinde warst. Stimmt das?
Kapitel 1 bis Kapitel
14. Also 16 hat gefehlt. Warum das eine? Okay. Kannst du es noch?
Aber ich weiß, was es ist.
Mhm.
Also viele Bibelverse kann ich auswendig.
Ja.
Aber nicht alle. Also damals könnte ich anfangen, bis durch Kapitel 10 auswendig sagen. Jetzt kann ich das nicht mehr tun, aber das war auch Englisch.
Ja. Okay, das war sehr viel Arbeit bestimmt.
War viel Arbeit. Ich habe es genauso getan, wie du das machst. Ich habe Zeit freigenommen für meine Arbeit und das war in einem ländlichen Gebiet. Und ich könnte spazieren gehen für 30 Minuten und keiner hat mich angesprochen. Und ich hatte meine Kärtchen dabei und habe sie durchgearbeitet, bis ich alles auswendig gelernt habe.
Also, da habt ihr jetzt gehört, wie es geht. So leicht. Ja. Also ich habe ja selber keine Kinder, aber was ich mir vorstellen könnte, was da auch hilft, ist vielleicht so Bibelverse mit den eigenen Kindern zu lernen, weil ich stelle das immer fest im Kindergottesdienst, ich frage die Verse auch immer ganz fleißig ab, also auch nicht nur den Vers des Monats, sondern ich nehme auch oft die schon von Anfang des Jahres sind und suche da irgendeinen raus, also da nehme ich jedes Mal mindestens einen, den ich prüfe und erstaune ich doch, bei wie vielen Kindern ich nur sagen muss, ja, was ist der Vers des Monats Januar, dann gebe ich den ins erste Wort oder die Bibelstelle und sofort kommt der ganze Vers. Also er sitzt hundertprozentig bei etlichen Kindern und zwar aufs Komma und auf den Punkt genau. Und denke ich mir, okay, also ich denke, ich weiß es nicht, aber ich glaube, da haben oft auch die Eltern dann dran mitgearbeitet und ich denke, die profitieren wahrscheinlich selber davon. Also ich denke, es ist eine gute Möglichkeit, um Gottes Wort auch in die Kinder schon reinzulegen, damit sie es frühzeitig kennen. Und selber profitiert man auch davon. Ja. Was mir auch nochmal besonders bewusst geworden ist, vor allem als wir die ersten paar Kapitel vom Johannesevangelium angeschaut haben, wie schnell das bei den ersten Jüngern damals ging. Also da steht ja schön die Aufzählung, der hat es dem gesagt, dann hat er den gebracht und der hat dann gleich den mitgebracht. Und das ist mir bis dahin nie so aufgefallen, wie die sofort auch wirklich losgelegt haben. Also sie haben eigentlich kaum, ich sag mal, sie haben kaum was gelernt gehabt. Sie waren jetzt noch keine theologischen Profis oder so, die sie dann vielleicht später waren, als sie dann die Bibel geschrieben haben. Aber sie waren sofort dabei. Also auch ohne, dass sie die großen Experten waren, sind sie zu anderen hingegangen und haben gesagt, ich glaube, ich habe den Messias gefunden. Da ist er, schau ihn an.
Das erkennt man zum Beispiel ein bisschen von Sonntag über die Gründung für die Gemeinden Ephesus, Thessalonich und Pyrrhea. Paulus wurde nur jeweils in Thessalonich 3 Wochen Zeit, dann musste er schon wieder gehen. Warum ging es damals so schnell? Wenn man heute evangelisiert, man geht in die evangelische Kirche, was hat man? Man hat das evangelische Kirchengesangbuch, der katholische Kirche ist Gotteslob. Und da kennt man vielleicht als evangelischer Pfarrer Luther das Bad. Und Luther hat ja die Idee gehabt, auf dem Altar muss eine Bibel stehen, dass der Bauer hinkommen kann und die lesen kann, die Bibel. Dann. Ich habe es mal gemacht in der Kirche, da ging der Lama dann rein. konnte nicht lesen. die Leute haben einfach das, was in den letzten Schrieben steht, getragen. Jeden Tag vorlesen. Das sind Voraussetzungen, die da waren, die wir heute nicht mehr haben. Deswegen dauert das bei uns heute alles viel länger. Wer natürlich aufgewachsen ist vom 6. Lebensjahr Torastudium, dann Babelska gemacht hat mit 13 Jahren und dann 25, 30 Jahre alt ist und so weitermacht, der hat bestimmt die ganze Bibel der damaligen Zeit mit seinem Leben, wenn er also 24 Jahre lang Bibel gelesen hat, bestimmt 24 Mal mindestens durchgelesen. Die Tora bestimmt einmal im Jahr. Weil das ist die Schabbatlesung. Wenn man das im Kopf hat, dann kommt Jesus, der Messias, und man erinnert sich an den Propheten, dann geht das sofort los. Das ist völlig klar.
Ja, das ist ein Fundament.
Christus, das geht sofort los. Er fängt sofort an zu evangelisieren, kann sofort, er braucht gar nicht so überlegen, weil er einen kennt. Das ist bei Leuten aus der Zone so, deswegen ein vorsichtig und ein bisschen mehr Geduld. Nach meiner Erfahrung braucht jemand, der zum ersten Mal hört, bei Chinesen ist es so, ich glaube bei Deutschen ist es ähnlich. 4 Jahre, bis er wirklich Christ wird, vom ersten Hören, bei Chinesen ist es ganz schön, 4 Jahre, bevor sie Jesus wollen. Aber auch viel, viel Geduld. Also dieses Beispiel, es klingt sehr gut, aber das ist ein anderer Hintergrund. So, will nicht vergessen.
Ja, wobei ich trotzdem im Hintergrund sagen muss, also es mag sein, dass die dann zwar diejenigen, die man angesprochen hat, dass die viel schneller folgen konnten. Das ist klar, dass es leichter war aufzubauen, aber ich denke, die Tatsache an sich, dass in dem Moment, wo sie erkannt hatten, dass Jesus der Messias ist, das gilt heute noch genauso, dass jeder das dann auch sofort weitergeben soll. Er kann die anderen vielleicht nicht unterrichten, das mag sein, aber dass er an sich sich erstmal irgendwo versteckt und sagt, frühestens nach einem Jahr fange ich an, das Evangelium weiterzugeben, das kann man da jetzt, denke ich, nicht daraus schließen, sondern weitergeben sollen wir es sofort, wenn wir es verstanden haben. Wollen wir noch zum dritten Teil vielleicht gehen? Wie kann Jüngerschaft bei uns in der Gemeinde wachsen? Wie können wir das voranbringen? Also wir haben jetzt viele Monate viel Theorie gemacht, auch, denke ich, viel praktische Ideen bekommen, aber allerspätestens jetzt muss es auch praktisch umgesetzt werden. Also am besten hat man schon vor ein paar Monaten damit angefangen, aber jetzt ist wirklich der Zeitpunkt, wo es losgehen muss. Wir haben hier verschiedene Sachen stehen, wie das Ganze aussehen kann. Es ist keine abschließende Aufzählung, da kann man sicherlich noch manches hinzufügen. Jeffy, würdest du es gern machen, soll zu allem was gesagt werden oder wie?
Ja, wenn ich das von hier tun kann. Die Idee hier bei Punkt 3.
Jeff, willst du das Mikro vielleicht haben?
Christian hat gesagt, Hier gibt es verschiedene Methoden. Sind nicht die einzigen Methoden, die es geben wird, aber hier sind welche, die bereits im Gang sind, bereits ausgedacht sind. Und so, wir wollen sie benutzen, einfach, damit wir mehr Jüngerschaft in der Gemeinde haben. Okay? So, Nummer A, Glaubensgrundkurs. Wenn du sagst, ich würde das gern machen, dann ist meine Bitte, dass du meldest. Allerdings, ich denke, alle, die hier sind, sind bereits weit genug im Glauben gekommen. Oder du hast es bereits durchgemacht, dann sagst du, ja, für mich ist das nicht nötig. Aber wenn du sagst, ich würde das gern machen, dann sag's mir halt. Und wir werden finden, einen Weg, das mal zu machen, Glaubensgrundkurs. Bis jetzt haben hauptsächlich ich und Marc und Daniel das gemacht. Damaris mag das jetzt mit Nicole. Wie weit seid ihr jetzt? Über die Hälfte. Kapitel 12, das ist 80%. Okay, gut. Aber wir wollen, dass mehr Leute diesen Kurs mit anderen machen. Das ist die Idee. Aber wenn du sagst, ich möchte das gern tun, ich möchte das gern lernen, also ich möchte das durchmachen, ich möchte das gern lernen, dann sag's mir, bitte. Ich höre es sehr gern. Und dann werden wir einen Weg finden, das mal zu machen. Evangelistischer Bibelkreis. Wir haben von dem der Fremde auf den Weg nach Emmaus. Und ich habe das mal vorgestellt in einer Bibelstunde. Und wenn du sagst, ich würde das gern tun, okay, dann sag's mir und wir werden beten darüber. Und werden beten, bis Gott eine Tür aufmacht und dir eine Person oder drei Personen gibt und du machst das zusammen mit dieser Person. Wenn jemand sagt, wenn jemand sofort meldet und sagt, ich bin jetzt bereit, sag's mir halt. Du kannst es jetzt sagen. Ich bin bereit, ich möchte das tun. Und das heißt nicht, du hast alles bereits organisiert. Das heißt, ich bin jetzt bereit, das mal zu machen. Gibt es so jemanden? Du möchtest heute Abend sagen, ich bin bereit, das mal zu tun. Und wir werden heute Abend in den Gebetsgruppen mit dir beten. Keine? Okay. Das nächste ist mitwirken am Büchertisch. Wenn du sagst, ich habe es bis jetzt nicht getan, aber ich möchte dabei sein, dann rede mal mit Joachim darüber. Sag ihm, ich werde da sein. Okay? Das ist auch eine Methode. Meine Wohnung, mein Haus für Gemeinschaft aufschließen. Das heißt, vielleicht bis jetzt habe ich nicht so viele Leute bei mir eingeladen, aber das möchte ich tun. Und das ist völlig unkompliziert. Okay? Wir sagen hier nicht, wen du einlädst. Du lädst anderen ein, die bereits zu der Gemeinde kommen oder vielleicht jemand, der noch nicht Christ ist und du lädst diese Person bei dir ein zu Kaffee oder zum Mittagessen, was weiß ich. Und du sagst, jetzt bin ich bereit, das mal zu machen. Wenn du das sagst, wenn du jetzt dich melden möchtest, dann beten wir mit dir heute in unsere Gebetsgruppen. Ich gebe eine Sekunde. Wenn du sagst, ich habe es vorher nicht so viel getan, aber jetzt möchte ich das machen. Okay, gut. Ich beteilige mich an einem Gebetskreis. Das heißt, ich habe es bis jetzt nicht getan, aber ich möchte das mal machen. Ich denke, ich überfahre euch jetzt. Das kommt mir vor. Okay. Neue Kurse in der Bibelstunde. Daniel und ich arbeiten auf einen Kurs, das wir vor 2 Jahren hier gemacht haben in der Bibelstunde. Und das heißt, die Bibel selber kennenlernen. Und das ist ein Kurs, 15 Lektionen lang. Und der Christ lernt einfach selber die Bibel zu studieren, okay, zu verstehen, okay, wie soll ich das mal auslegen, wie soll ich das interpretieren, wie gehe ich ran? Das ist sehr hilfreich für jeden Christ. Und wenn du das noch nicht durchgemacht hast, ist meine Hoffnung, dass du das magst, dann fühlst du dich kompetent mit Gottes Wort. Ich hoffe und ich bete, dass bis Ende August das fertig sein wird. Komplett und alle Fehler so korrigiert und so weiter. Das wird wie ein Heft vorkommen. Nicht von Word, sondern also etwas wirklich Schönes. Wenn jemand sagt, das möchte ich tun, wenn wir genug haben, dann werden wir zwei Lektionen haben mit Vox abends, okay? Normale Bibelstunde und dann dieses. Aber dafür brauchen wir genug Hilfe auch. Okay? Ich wollte euch sagen, dass wir dieses vorhaben. Und wenn du das bereits vor 2 Jahren mit uns durchgemacht hast, dann brauchst du das nicht zum zweiten Mal tun. Okay? Hast du das bereits gemacht? Aber für jemanden, der das nicht gemacht hat, dann kannst du auch mitmachen. Parallel. Wenn wir genug, wenn wir 4 Leute haben, die sagen, das würde ich sehr gern machen, dann würden wir eine extra Bibelstunde machen. Wir würden parallel 2 auf einmal haben, Mittwochabends. Ja. Ja. Für 15 Wochen. Unterbrochen immer wieder, wenn wir etwas Besonderes haben, dann kommen wir alle zusammen. Statt 2. Dann ein. Okay, dann wenn jemand sagt, ich möchte gern einen Glaubensgrundkurs führen, sag's mir und wir werden mit dir beten. Okay, wenn du sagst, ich würde das tun, ich habe nicht unbedingt jemanden ins Visier, aber ich möchte das tun. Wenn noch jemand sagt, ich möchte, dann sag's halt und wir werden dafür beten, dass das klappen wird.
Wenn man sich vorstellt, ich habe Angst davor, so einen Grundkurs zu halten, dann möchte ich jeden einzelnen Mut machen dafür. Ihr seid schon so lange mit dem Herrn auf dem Weg und ihr habt so viel erlebt. Aber es ist ja nicht für jeden Einzelnen. Jeder hat zwar für sich selbst das erlebt, ja, aber es ist ja nicht bloß so, dass du es selbst erlebt hast, sondern das, was du erlebt hast, sollst du auch weitergeben. Das, was der Herr dir klar gemacht hat, das ist dein Schatz, den du weitergeben kannst. Also jeder von uns ist absolut reich. Jeder kann etwas weitergeben. Jeder kann das den Herrn bezeugen. Das geht. Wir müssen bloß den Mut dafür haben, den Mund aufzumachen. Und wenn der Herr es führt, die Gelegenheit günstig ist, mach den Mund auf, trau dich. Und du hast sofort Gelegenheit, überall einfach für den Herrn was zu sagen, einfach auf den Herrn hinzuweisen. Egal wo. Ist mir passiert mit einem Chinesen, wo ich noch in der Arbeit war. Wir sind in die Mittagspause gegangen. Und irgendwo haben wir uns so unterhalten. Und da kam ich an einen Punkt, da habe ich dann erklärt, ich mache das deswegen, weil ich Christ bin. Und schon waren wir beim Thema. Den Rest der Mittagspause, der war nur noch das Thema. Und er wollte es hören. Also, es ist einfach so, wenn man mal den Mut findet, sich einfach hinzugeben und das zu tun, dann wird der Herr auch jemanden schicken und die Situation ist offen. Dann kannst du aber weiter sagen, soweit du kannst, Gott. Und der Herr wird es auch segnen. Deswegen möchte ich einfach allen Mut machen. Am liebsten denen, die nicht da sind. Denn die da sind, die haben schon gehört.
Okay, danke. Danke. Gut, wir müssen dann jetzt aufhören.